Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Thilo Jahns.
Showdown, Putsch, Revolution bei der CDU und dann kam es doch ganz anders. Grüßt euch zum Update-Podcast an diesem Freitag. Der Bundesparteitag der CDU in Leipzig ging heute los und CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer hat in ihrer Rede gesagt, wenn jemand was gegen ihren Weg hat, dann soll er es sagen und dann können wir das heute hier auch beenden. Keiner hat aufgezeigt. Wie die Stimmung in Leipzig war und wie es jetzt in der CDU weitergeht, das klären wir heute mit unserer Korrespondentin vor Ort. Außerdem wird die ganze Woche schon diskutiert, wie divers eigentlich Museen sind. Hängt da wirklich nur Kunst von Männern an der Wand? Sind Künstlerinnen unterrepräsentiert? Das besprechen wir mit Elke Buhr, Chefredakteurin des Kunstmagazins Monopol. Und wir müssen über gutes Design sprechen. Gutes Design bei den Autos der Zukunft. Den Elektroautos. Elon Musk, Chef von Tesla, hat nämlich seinen Cybertruck, ein ziemlich futuristisch aussehendes Auto, vorgestellt. Ja, sieht so ein bisschen aus wie ein Panzer, würde ich sagen.
Das ist ein mutiger Schritt, also definitiv ein mutiger Schritt. Weil das ist eine Ästhetik, die kulturell bedingt ist. Das heißt, das wird die Leute extrem spalten.
Lutz Fügener, Professor für Transportation Design, wird uns erklären, wie das eigentlich geht. Elektromobilität und gutes Design. Passt das zusammen? Das und mehr gibt's jetzt für euch in diesem Podcast. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
Zwei Reden wurden heute an diesem Freitag mit großem Interesse erwartet auf dem Bundesparteitag der CDU in Leipzig. Die eine Rede von CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer.
Wenn ihr der Meinung seid, dass dieser Weg, den ich gemeinsam mit euch gehen möchte, nicht der Weg ist, den ihr für den richtigen haltet, dann lasst es uns heute aussprechen. Und dann lasst es uns heute auch beenden, hier und jetzt und heute.
Gleich mal ein offenes Angebot an alle, die da waren. Und die zweite Rede, die mit Spannung erwartet wurde, war die von Friedrich Merz.
Nein, nicht dieser Parteitag wird die endgültigen Entscheidungen treffen, sondern in einem Jahr, nach einem weiteren Prozess des Nachdenkens, des Entscheidens, des Vorbereitens, auf diesen Parteitag dann im Jahr 2020. Wir sind am Anfang dieses Prozesses und ganz gewiss nicht am Ende.
Der Showdown war versprochen, sogar von einem Putschversuch in der Partei war vorab die Rede. Katharina Hamberger ist für Deutschlandfunk Nova mit dabei auf dem Parteitag. Am Ende haben sich aber dann gefühlt alle umarmt, oder wie bewertest du das?
Naja, zumindest ist die große Revolte ausgeblieben und der große Unmut, der sich vielleicht kundtun hätte können, das ist auch nicht passiert. Es gab jetzt am Schluss sogar kleine Seitenepisode, vielleicht Bilder von Friedrich Merz und Daniel Günther. Daniel Günther ist der schleswig-holsteinische Ministerpräsident, der ja vor wenigen Wochen noch, nachdem sich Friedrich Merz gegen die Bundesregierung eingelassen hatte, gesagt hatte, das seien alles alte Männer, die quasi keinen Posten mehr bekommen haben oder ihre Karriere nicht so hingekriegt haben, wie sie wollten. Mhm. Und jetzt reden die wieder miteinander. Also da gibt es eben keine Revolte, keinen Putsch und es ist jetzt relativ friedlich alles verlaufen. Annegret Kramp-Karrenbauer hat mit ihrer Rede dann doch den Parteitag so weit hinter sich versammelt, dass Friedrich Merz auch nichts anderes mehr machen konnte, als friedlich sich einzureihen.
Warum, glaubst du, hat sich keiner getraut, die Parteivorsitzende heute herauszufordern? Vorab hatte man schon so ein bisschen ein anderes Bild, dass es hitziger zugeht.
Naja, wenn man das macht, dann muss man sich ja auch ganz sicher sein, dass man gewinnt. Und ich glaube, das wäre sich am Ende nicht mal mehr Friedrich Merz gewesen. Und entsprechend wird dann auch nicht herausgefordert. Also hätte sie heute, glaube ich, die Rede schlecht gehalten. Also sie war jetzt nicht 100% zufriedenstellend. Viele haben gesagt, sie war stellenweise ein bisschen langweilig. Sie hätte damit vielleicht im vergangenen Jahr nicht die Wahl gewonnen gegen Friedrich Merz. Aber es war trotzdem irgendwie eine kämpferische Rede. Und hätte sie das nicht so angegangen, hätte sie nicht bewiesen, dass sie auch irgendwie führen kann oder führen möchte, dann hätte sich vielleicht jemand getraut und die Chance vielleicht gesehen für einen Moment des Wechsels. Aber so war es dann nicht. Und am Ende hat sie ja dann eben diese Frage gestellt, die du eingespielt hast. Ne? Mhm. Wenn ihr der Meinung seid, ihr könnt diesen Weg nicht mitgehen, dann lasst uns das hier beenden. Also quasi einen indirekten Rücktritt, Rücktrittsangebot. Und da ist ja auch niemand aufgestanden.
Mhm. Also da haben die Delegierten auch eher passiv reagiert, aber trotzdem nochmal zurück zur Rede. Das höre ich da so bei dir raus, so richtig überzeugen konnte sie damit nicht.
Naja, sie hat schon zumindest insoweit überzeugt, glaube ich, dass sie klar gemacht hat, sie ist Parteivorsitzende und sie muss jetzt auch nicht mehr groß die Bewerbungsrede halten. Sie hat große Zukunftsthemen aufgetan. Sie hat ein bisschen beschrieben, welchen Weg sie gehen möchte und welche Themen sie für wichtig hält. Hat auch nochmal gesagt, wir sind sozusagen kein Reparaturbetrieb. Wir müssen die Zukunftswerkstatt sein. Also da auch das aufgegriffen, dass viele gesagt haben, wir haben keine Themen mehr. Die CDU ist nicht mehr unterscheidbar, dass sie daran arbeiten möchte. Und sie hat auch 7 Minuten Applaus gekriegt. Das ist schon durchaus viel. Es ist aber auch nicht ausgeschlossen, dass es vielleicht hier im Parteitag nochmal ein Thema gibt, wo diejenigen, die unzufrieden sind, sich nochmal ein Ventil suchen und dann entsprechend eine Debatte anheizen.
Und glaubst du, es geht jetzt wirklich dann um die Sachthemen, die versprochen waren?
Das glaube ich. Das wird jetzt wahrscheinlich den restlichen Parteitag tragen. Es gibt noch so ein paar strittige Themen, eben, wo sich so ein Ventil bilden könnte. Das eine ist heute Abend noch zum Grundrentenkompromiss wird gesprochen. Es gibt einen Antrag von der Jungen Union und der Mittelstandsunion, die nicht einverstanden sind mit dem Kompromiss der Großen Koalition. Ist die Frage, was es da noch für Diskussionsbeiträge dann geben wird oder vielleicht fällt das auch komplett unter ferner Liefen. Morgen ist dann das Thema Urwahl an der Reihe, also die Urwahl der Kanzlerkandidatur. Das möchte ja die Junge Union, mehr Mitgliedereinbindung oder zum Beispiel auch ein Antrag über Huawei oder vielleicht auch ein Thema Landwirtschaft. Das sind so Themen, wo es viel kontroverse Meinungen gibt und wo sich auch noch was entladen könnte.
Sind wir gespannt, wie es da weitergeht. Leipzig Messehalle, die CDU hat dort ihren Bundesparteitag. Katharina Hamberger für uns mit dabei, hat über die Ereignisse des heutigen Tages gesprochen und über das, was morgen noch ansteht.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Der Cybertruck wurde vorgestellt. Teslas neuer Elektro-Pickup. Elon Musk sagte bei der Präsentation, bei diesem Auto hätten sie designmäßig komplett was Neues gemacht.
The fundamental design change. We moved the mass to the outside. We created an exoskeleton.
Wie ein Exoskelett, also ein Stützapparat. Und weil Tesla ja kein gewöhnlicher Autobauer ist, wurde bei der Präsentation auch mit einem Vorschlaghammer ordentlich aufs Auto eingedroschen, um zu zeigen eben, wie robust dieser Pickup ist. Wir hatten ein bisschen Angst, ehrlich gesagt, dass in Zukunft alle Autos so aussehen werden wie dieses neue Auto von Tesla. Und deswegen haben wir mit Lutz Fügener gesprochen. Er ist Professor für Transportation Design an der Hochschule in Pforzheim. Ich hatte gesagt, sieht aus wie ein Panzer oder wie ein Mondfahrzeug und wollte wissen, wie er das bewertet.
Ja, das ist interessant, dass dieses Auto solche Assoziationen verursacht bei den Kunden. Und für mich ist das eine Ästhetik, die man von diesen Stealth-Bombern, also von diesen Tarnkappenbombern kennt. Mhm. Und diese Flugzeuge, als sie rauskamen, haben die einen sehr großen Einfluss gehabt aufs Design. Also diese Oberflächenästhetik hat viele begeistert. Und wenn Sie mal das Internet da noch durchsuchen mit den Worten Stealth und Design, Sie finden unglaublich viele Produkte, die alle keine Probleme mit dem Radar haben, aber die diese Flächenästhetik nachahmen, weil das was Neues war. Und das hat er jetzt benutzt. Also das heißt, das ist durchaus eine eingeführte Ästhetik, aber eben nicht beim Automobil. Mhm. Und da ist er einen ganz anderen Weg gegangen vom Design her, oder Tesla ist dann einen anderen Weg gegangen, als sie bisher gegangen sind, weil sie ja bisher sehr konservativ waren im Design.
Also würden Sie sagen, das ist schon auch in gewisser Art und Weise ein mutiger Schritt, oder ist so ein Design eben etabliert, dass gar nichts falsch laufen kann?
Nein, das ist ein mutiger Schritt, also definitiv ein mutiger Schritt, weil das ist eine Ästhetik, die kulturell bedingt ist. Es gibt ja so eine Ästhetik, die wir alle in uns haben, alle Menschen, das ist so eine archaische Ästhetik. Das ist aber eine kulturell bedingte Ästhetik. Das heißt, das wird die Leute extrem spalten. Und die Automobilindustrie hat in den letzten Jahrzehnten die Kunden auch nicht verwöhnt mit besonders innovativen Sprüngen. Also man hat das Auto an sich immer besser gemacht und immer elaborierter und auch das Design immer feiner ausgearbeitet, so im Detail. Aber solche Dinge haben wir in letzter Zeit überhaupt nicht gesehen. Deswegen ist das ein extrem mutiger Schritt.
Wenn wir uns mal E-Autos anschauen, dann würde ich auch sagen, in der Beurteilung, die haben eher ein ungewöhnliches Design. Geht es darum, dass man mit dem Design auch spiegeln will, dass man hier was Futuristisches, was Modernes fährt?
Ich nehme an, dass es Tesla in dem Fall auch darum geht. Das würde natürlich konterkarieren, was sie bisher gemacht haben. Weil der Tesla S, also das erste Großserienauto, was Tesla rausgebracht hat, war ein Design, was definitiv kein für das Elektroautomobil reserviertes Design ist. Also das hätte auch genauso ein Verbrennungsmotor sein können. Hat ja sogar noch einen angedeuteten Kühlergrill vorne, den hat man dann später irgendwann zugemacht. Und jetzt hat man sich scheinbar gesagt, jetzt müssen wir uns irgendwie aus der Masse rausheben. Also wir machen diesen Wettbewerb, in dem da die ganzen anderen Wettbewerber sind, nicht mit, sondern versuchen uns da in einer ganz anderen Ebene zu bewegen. Und das ist, wie gesagt, sehr, sehr mutig, das zu machen, weil das polarisieren wird. Aber Es ist auch kein typisches Elektroauto-Design. Man könnte jetzt sagen, diese geschlossene Front, die weist darauf hin, dass da nicht mehr so viel Kühlluft durch muss, obwohl beim Elektroauto auch erstaunlich viel Luft rein und raus muss. Aber das könnte so ein Hinweis auf Elektroauto sein. Aber das Design an sich ist nur besonderes Design. Das ist jetzt kein typisches Elektroauto-Design.
Was ist denn ein typisches Elektroauto-Design?
Ja, das gibt es eigentlich nicht. Also es gibt so ein paar Merkmale, die ich beim Elektroauto anders machen kann. Zum Beispiel das mit der Front. Aber das Wichtige am Elektroauto der Zukunft wird sein, dass ich das, was man allgemein Package nennt, also die Verteilung von den ganzen Volumen im Auto, anders handhaben kann, also viel freier handhaben kann, als ich das beim Verbrennungsmotor außer Hand haben kann. Und da werden die Volumen der Autos sich ändern. Das sieht man ja schon am BMW i3. BMW hat das mal ausgenutzt. Die waren also welche, die ja wirklich Vorreiter waren und gesagt haben, so, wir haben da vorne keine Zusammenballung von Aggregaten mehr. Und dann können wir den Raum auch anders nutzen. Und deswegen waren die in der Beziehung Pioniere. Also es geht viel mehr um die Proportionen bei den Elektroautos als um die Bearbeitung der Flächen oder die Designdetails.
Aber ist das überhaupt ein wichtiger Punkt für den Konsumenten in Zukunft, das Design? Ich meine, es geht doch eigentlich nur darum, dass es besonders leicht ist oder dass es umweltverträglicher ist, das Auto. Da geht es doch weniger darum, dass es so schick und schön ist.
Ja, also ja, Design ist nicht nur schick und schön machen. Es gibt zwei Begriffe, die in dieser Beziehung immer verwechselt werden. Das ist der Begriff Schönheit und Attraktivität. Und die Schönheit eines Produkts, oder das bei Menschen ganz genauso, die kann zur Attraktivität beitragen, muss sie aber nicht. Also wir alle kennen Produkte oder wir kennen auch alle Menschen, die schön sind, aber nicht attraktiv, weil sie irgendwie charakterlich nicht gut sind. Und eben auch umgedreht. Es gibt Menschen, die sind augenscheinlich nicht schön, aber sehr attraktiv, weil sie einfach ganz furchtbar nette Menschen sind. Und das ist bei Produkten ganz genauso. Und sie verkaufen mit Schönheit nicht, sie verkaufen nur mit Attraktivität. Und deswegen ist auch so ein alter Land Rover oder so ein altes G-Modell von Mercedes, auch so ein eckiger Geländewagen, sind mitunter hochattraktive Produkte, obwohl sie augenscheinlich nicht wirklich schön sind, also nicht im ästhetischen Sinn schön sind. Und diese Attraktivität muss sich irgendwie herstellen. Und die stellt jetzt dieser Cybertruck auf eine andere Art und Weise her, als das normale Auto tut. Aber die Attraktivität müssen Sie bei jedem Produkt haben, ob das elektrisch ist oder mit Verbrennungsmotor, sonst kauft es keiner. Also dieser Greifreflex, der muss passieren, und zwar auf der intuitiven Ebene, nicht auf der rationalen.
Wie viel Philosophie in so einem Design drin steckt. Tesla hat seinen neuen E-Pickup vorgestellt, und abgesehen von diesem futuristischen Science-Fiction-Design steckt da noch ganz viel dahinter. Ganz kurz noch, 800 Kilometer soll man wohl mit einer Batterieladung kommen mit diesem Vehicle, und $40.000 ist der Einstiegspreis dazu. Warum Pickup? Warum jetzt bei Tesla so ein Auto? Weil 15% der Autos im US-Markt eben Pickups sind. So ist es. Ich habe darüber gesprochen mit Lutz Fügener von der Hochschule Pforzheim.
Deutschlandfunk Nova Update.
Heute ist Freitag. Klassischer Release-Termin für die Bands, die bringen freitags immer ihre neuen Alben raus. So auch Coldplay heute. Everyday Life heißt die neue Platte, aber das ist gar nicht der Grund, warum wir jetzt über Coldplay sprechen. Die Combo von Chris Martin macht nämlich gerade Schlagzeilen, weil sie angekündigt haben, dass es keine Tour zu diesem neuen Album geben wird. Der Grund, die Ökobilanz der Konzerttourneen, ja, die sind so schlecht.
We're taking time over the next year or two to work out how can not only our tour be sustainable, but how can it be actively beneficial.
Das sagt Chris Martin, und deshalb nehmen sie eine Auszeit von 1 oder 2 Jahren, um eine Tour zu planen, die nicht nur nachhaltig ist, sondern auch gut für die Umwelt. Das hat er in einem BBC-Interview gesagt. Verena von Keitz aus unserem Team hat sich es genauer angeguckt. Wie sieht's denn aus im Konzertbusiness? Wie sehr haut dieses auf Tour gehen denn da rein?
Also der ökologische Fußabdruck ist wirklich sehr groß. Du hast ja einmal die Anreise der Band mit dem ganzen Team, den Transport vom Equipment, dann das Konzert selbst. Das braucht ja viel Strom für Verstärkung und Beleuchtung zum Beispiel. Aber auch die Anreise der Fans schlägt dazu Buche. Catering und Unterkunft sind weitere Sachen, ne? Und was für Merchandise-Artikel du unter die Leute bringst, das spielt alles eine Rolle. Also für die Indie-Band wie Invented Paris hat man das mal.
Ja, die kennen wir auch aus unserem Programm. da hat man das mal berechnet bei denen.
Ja, bei denen hat man das berechnet und für die Band in einem Projekt der Pop-Akademie zusammen mit der Green Music Initiative und dem Kreativnetzwerk Kollektiv. Mhm. Daraus ist dann auch der Green Touring Guide entstanden. Das ist so eine Art Handbuch für Bands, wie sie ihre Tourneen ökologischer planen können. Und es zeigte sich bei dieser Berechnung, dass bei der Tour von We Invented Paris mit 35 Konzerten und insgesamt 12.000 Fans, da hat jedes Konzert einen CO2-Fußabdruck gehabt, wie ein normales mehrtägiges Festival mit 3.000 Besucherinnen und Besuchern.
Sind die immer die ganze Zeit hin und her geflogen oder was war da los?
Nein, das Spannende ist, es gab da auch schon mal eine Untersuchung von Radiohead, von der britischen Band. Und in der Regel hauen die Reisen der Bands gar nicht so rein, auch nicht, wenn die unbedingt jetzt hin und her fliegen. Das hat mir Fine Stamnitz erzählt.
Die größten Blöcke sind tatsächlich die Veranstaltungsstätten, also die Venues. Und der Audience Travel, also wie die Zuschauer zum Konzert kommen.
Genau, die Fine schreibt gerade an der Pop-Akademie bei Julian Butz, der den Green Touring Guide mitgeschrieben hat, ihre Bachelorarbeit zum Thema Umweltschutz und Musikindustrie. Und sie sagt, dass das auch mit der Auswahl der Veranstaltungsorte zu tun hat.
Entweder wenn die Venues irgendwo liegen, wo man sie nicht mit den öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen kann oder mit dem Fahrrad. Oder wenn es da einfach quasi dann diesen kostenlosen Parkplatz davor gibt. Oder bei so Superfans, die quasi ihren Lieblingskünstlern hinterherfliegen. Das macht da den größten Teil aus.
Und da musst du eben wirklich ansetzen, wenn du klima- und umweltfreundlicher auf Tour gehen willst.
Also der Ort, wo man es ausführt und natürlich dann die Anreise. Aber wie kriegst du deine Leute dazu, dass das Auto stehen lassen?
Ja, indem du zum Beispiel das Konzertticket mit einer freien Fahrt für den ÖPNV kombinierst. Ne, der ist dann inklusive. Und du dafür vielleicht auch noch auf irgendeine Art und Weise belohnt wirst.
Man könnte zum Beispiel die Fans auch anregen durch tatsächlichen Benefit, dass es irgendwie am Merchstand irgendwas Besonderes gibt, was nur die Leute bekommen, die umweltfreundlich angereist sind. Und was vor allem auch wichtig ist, ist, dass man Venues auswählt, die tatsächlich gut erreichbar sind. Also wenn man jetzt auf einem Bauernhof irgendwo spielt, wo halt seit 100 Jahren kein Mensch mehr war, ist es natürlich sehr viel schwieriger für die Leute, da umweltfreundlich anzureisen.
Also es gibt da sehr viele Ideen, auch indem du deine Tour nicht im Zickzack planst, ne, mal hin und zurück fährst und die Route insgesamt möglichst kurz hältst und dir auch zum Beispiel das Equipment vor Ort ausleihst und nicht so fette Bühnenelemente irgendwie hin und her transportierst, das spart natürlich auch CO2.
Mit Verlaub, aber es wirkt so ein bisschen, als ob Coldplay mit dieser Ankündigung, wir überlegen uns da was ökologisch gut ist, nicht ganz so auf der Höhe der Zeit.
Ja, den Eindruck habe ich im Laufe des Tages bei der Recherche auch bekommen. Denn wenn du dich mit dem Thema beschäftigst, dann merkst du, da geht inzwischen echt ganz schön viel. Also die britische Band Radiohead hat eben schon vor über 10 Jahren angefangen, sich um diese ganze Sache zu kümmern. Und auch eine Reihe deutscher Acts machen da viel. Also Clouseau ist sehr weit vorn beim Green Touring. Seed spielen nur in Hallen, die Strom aus erneuerbaren Energien beziehen. Auch Revolverheld und die Ärzte achten drauf. Und Milky Chance hat gerade eine Sustainability-Managerin eingestellt und schreibt auf der Seite Milky Chance kommen über nachhaltigeres Bandleben. Also da ist wirklich Bewegung in der ganzen Sache. Aber Fine Stamnitz, mit der habe ich auch nochmal darüber gesprochen, hat mir auch gesagt, dass natürlich Coldplay mit seiner riesen Fanbase dem Thema grundsätzlich sehr viel Aufmerksamkeit verschafft und Fans dann vielleicht auch darüber nachdenken, ja, wie reise ich denn das nächste Mal zu einem Konzert an? Und das hat natürlich auch einen großen Impact.
Also wir halten fest, Coldplay wollen ihr Album, ihr neues, das heute rausgekommen ist, Everyday Life, nicht mit einer Tour promoten, weil nicht umweltfreundlich diese Tour. Dabei gibt es aber wirklich, wie Verena von Kaltz aus unserem Team uns gezeigt hat, viele, viele Ansätze für Green Touring. Machen wir als MP3 fertig, schicken wir dem Chris Martin rüber.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Das deutsch-türkische Verhältnis. Es wird erneut belastet. Das habt ihr mitbekommen, wie jetzt rauskommt, haben die türkischen Behörden Mitte September einen Anwalt festgenommen, der für die deutsche Botschaft in Ankara arbeitet. Dieser Anwalt soll wohl sensible Daten gehabt haben über türkische Staatsbürger, die in Deutschland Asyl beantragt haben. Bundesaußenminister Heiko Maas ist darüber überhaupt nicht erfreut und will jetzt eine schnelle Lösung mit seinem Amtskollegen Cavusoglu.
Wir sind der Auffassung, dass es dafür auch eine schnelle Lösung geben muss und das werde ich dem Kollegen natürlich auch hier sagen. Leider haben wir noch immer einige Fälle, dass Leute mit deutscher Staatsangehörigkeit oder mit doppelter Staatsangehörigkeit sich in der Türkei in Haft oder in Gewahrsam befinden. Und wir wollen, dass diese Fälle alle gelöst werden.
Über die Hintergründe zu dieser Festnahme des Anwalts spreche ich jetzt mit Tuncay Özdamar. Er ist Leiter der türkischen Redaktion bei WDR Cosmo. Grüß dich, Tuncay.
Hallo.
Es handelt sich ja hier um einen türkischen Anwalt, der für die deutsche Botschaft in Ankara arbeitet. Wie begründet die Türkei denn die Festnahme?
Ja, der Anwalt heißt Yilmaz S. Die türkische Seite sagt, er hat Spionage betrieben. Er hat Informationen, Daten gesammelt über die Leute, die in Deutschland Asylantrag gestellt haben. Das sind meistens Gülen-Anhänger oder Leute, die PKK-nah sind oder eben zu einer Linksuntergrundorganisation DHKPC angehören. Und die Türkei sagt, das ist unerlaubt, das ist rechtlich nicht gesichert, was der Anwalt gemacht hat. Deshalb hat man ihn festgenommen.
Was bedeutet das denn für die Menschen, deren Daten da durch die Hände der türkischen Behörden gegangen sind?
Ja, das sind ja Leute, die in Deutschland unterwegs sind. Das heißt für sie, wenn sie in die Türkei zum Beispiel gehen würden, würden sie wahrscheinlich verhaftet werden. Man weiß auch über ihre Verbindungen in der Türkei Bescheid. Das können ja Freunde sein, Familie sein oder Bekannte sein. Auch sie können in Ungunst der türkischen Sicherheitsbehörde kommen. Und deshalb ist die Situation für sie natürlich nicht einfach. Was natürlich vorteilhaft für diese Leute ist, Deutschland ist jetzt auf dem Weg, die Asylanträge von diesen Leuten zu anzuerkennen. Das ist quasi so der ungewollte Nebeneffekt. Und die Leute können dann auch hier wahrscheinlich Asylanträge bewilligt bekommen, dann hier in Deutschland auch bleiben.
Aber das ist natürlich schwierig, weil die Leute ja auch noch gar nicht wissen, ob sie jetzt auf dieser vermeintlichen Liste stehen oder nicht, ne?
Natürlich nicht. Also diese Leute wissen das nicht. Man muss auch sagen, diese Akte ist ja auch geheim. Also hat kein Einblick in diesen Akten, was der Anwalt getragen hat. Wir haben heute mit seinem Anwalt, also mit dem Anwalt von Yilmaz S. gesprochen. Der heißt Levent Kanat und er sagte, seit 3 Monaten wurde er verfolgt, also physisch, aber auch per Kamera am Ende wurde er dann im September dann festgenommen.
Und aktuell sitzt er auch in Untersuchungshaft, oder?
Genau.
Die Beziehungen zwischen Deutschland und der Türkei werden also jetzt hier an dieser Stelle wieder mal herausgefordert. Da erinnern wir uns noch an andere Beispiele, die es da gibt. Wie heikel schätzt du diese Festnahme ein?
Ich glaube, diese Festnahme könnte auch ein Schachzug von Erdogan sein, weil er genau weiß natürlich, mit solchen Festnahmen kann er Druck auf Deutschland ausüben, sogar auf die ganze EU-Staaten. Dieser Anwalt hat ja nicht nur für Leute, die in Deutschland Daten gesammelt, sondern für die Menschen, die auch in anderen Ländern waren oder Asylanträge gestellt haben, Daten gesammelt, zum Beispiel in Holland, Schweden, Norwegen. Und Türkei hat ja mit der EU dieses sogenannte Flüchtlingspakt beschlossen. Mhm. Und Erdogan weiß, das ist eine Trumpfkarte in der Hand. Diese Karte kann er jederzeit ziehen. Und deshalb kann er die Europäer unter Druck setzen. Und ich glaube, dass ist dieser Fall zeigt auch, dass man keine Angst hat, dass die jetzt von der EU, von Seiten von Deutschland große Reaktionen kommen, dann ist es dann denen egal. Hauptsache, sie wollen die Leute, die sie in Deutschland vermuten, die möglicherweise auch an dem Putsch beteiligt sein sollten, nach der Darstellung der türkischen Regierung, zurückhaben. Also die Türkei sagt ja, hinter dem Putschversuch von 2016 war die Gülen-Bewegung aktiv und hier geht es ja um die Leute, die zu den Gülenisten zählen oder eben aber auch, wie gesagt, zu PKK-Anhängern oder von der DHKPC.
In Ankara wurde im September ein türkischer Anwalt festgenommen von den türkischen Behörden. Die Person arbeitet in der deutschen Botschaft und hat sensible Daten bei sich gehabt über türkische Staatsbürger, die in Deutschland Asyl beantragt haben. Außenminister Heiko Maas will jetzt eine schnelle Lösung des Problems finden. Ich habe darüber mit Tuncay Özdamar gesprochen. Er ist Leiter der türkischen Redaktion bei WDR Cosmo. Ganz lieben Dank, Tuncay.
Bitte.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Das Museum of Art in Baltimore macht ernst. Nächstes Jahr werden nur noch Werke von Künstlerinnen gekauft. Die Tate Britain hat auch schon angekündigt, in der Kunst der Nachkriegszeit nur noch Werke von Frauen im Museum zu zeigen. Mal gucken, was da dann passiert. Die Kunst von Frauen in den Museen dieser Welt ist jedenfalls unterrepräsentiert. Auch die Zeit schreibt letzte Woche, viele Museen zeigen in ihrer Kunst zu sehr männliche, weiße Perspektiven. Ich habe über die Diversität von Museen heute mit Elke Buhr gesprochen. Sie ist Chefredakteurin des Kunstmagazins Monopol und ich wollte wissen, ja, wie stark Museen eigentlich momentan diskriminieren.
Naja, es gibt da ganz klare Statistiken zu. Die Künstlerinnengruppe Guerilla Girls hat das schon seit den 70er Jahren einfach mal ausgezählt und hat dann die provokante Frage gestellt, warum sind, ich weiß die Zahl jetzt nicht genau, aber sagen wir mal 80% oder teilweise bis zu 90% der Werke, die in Museen hängen, von Männern gemalt und dafür sind aber die nackten Menschen, die zu sehen sind auf den Bildern, alle weiblich. Und diese Frage, die könnte man auch heute noch stellen. Also es ist definitiv so, dass allein durch die Übermacht der Kunstgeschichte die Künstlerinnen ganz stark unterrepräsentiert sind und das ändert sich in den Museen auch nur recht langsam. Also wenn man große Biennalen hat von zeitgenössischer Kunst, ist es mittlerweile so, dass man da 50-50 hat. Aber bei den Museumssammlungen geht das deutlich langsamer.
Und was ist der originäre Grund, warum das im Endeffekt so diskriminiert wird?
Naja, es ist ja so, dass über Jahrhunderte in der abendländischen Kulturgeschichte das Schöpfertum und das Künstlertum den Männern vorbehalten war. Also Frauen war es ja gar nicht erlaubt, überhaupt auf Kunstakademien zu gehen. Höchstens mal, wenn sie die Tochter eines Malers waren oder so, durften sie dann auch mal zufällig malen. Aber das war einfach strukturell ausgeschlossen, so wie sie ja auch von vielen anderen Berufen ausgeschlossen waren. Und das hat sich erst vor circa 100 Jahren geändert, wo die ersten Frauen auf die Kunsthochschulen zugelassen wurden. Und insofern ist es auch kein Wunder, dass die in der Kunstgeschichte ganz stark unterrepräsentiert sind. Und es ist aber auch bis heute so, dass die Preise von Werken von Männern viel, viel, viel höher sind als die von Frauen. Also das heißt, dass in einem System, in dem Männer das meiste Geld haben, das meiste Geld für Kunst ausgeben, dann auch mehr Kunst von Männern gekauft wird und die dann auch teurer ist.
Wie ist das bei Museen, die sich mit moderner Kunst beschäftigen? Gibt es da auch noch dieses Missverhältnis?
Also Kunst der Moderne wäre ja die Kunst des 20. Jahrhunderts und da gibt es das definitiv. Wenn man Ausstellungen mit ganz zeitgenössischer Kunst sieht, dann ist es so, dass die teilweise schon ausgeglichener sind. Also die letzte Venedig-Biennale hatte 50-50. Aber man muss auch sagen, das sind dann ja auch Werke, die jetzt noch nicht angekauft sind, sondern das sind erstmal Werke, die da einfach vorgestellt werden. Und welche Werke dann wiederum die nächste Hürde schaffen, also von einem großen Museum angekauft werden, da ist das Verhältnis wieder zugunsten der Männer, wenn auch lange nicht mehr so krass wie früher.
Und wie nehmen Sie das wahr? Sind die Museen darauf aus, das auszugleichen? Wird dieser Missstand angegangen?
Das ist eine ganz große Debatte, so wie überhaupt die Debatte um die Diversität in den Museen sehr, sehr wichtig geworden ist in den letzten Jahren. Und es gibt halt dann ganz unterschiedliche Arten, darauf zu reagieren. Also es gibt halt Museen, die sich wirklich dann als Konzept machen, okay, wir kaufen jetzt, also wie das Baltimore-Museum, wir kaufen jetzt ein Jahr lang nur noch Kunst von Frauen. Es gibt die Tate in London, die gesagt hat, zumindest in der Ausstellung über britische Kunst der Nachkriegszeit, zeigen wir jetzt einfach mal nur die Frauen und gucken mal, ob es überhaupt jemanden unangenehm auffällt. Und es gibt Kuratoren, Kuratorinnen, die erstmal argumentieren, naja, wir haben halt unsere Sammlung, wir versuchen das ein bisschen auszugleichen, aber es geht uns ja eigentlich vor allen Dingen auch um die Inhalte und nicht um das Geschlecht. Aber diese Argumentation wird eigentlich immer weniger, weil es auch klar ist, dass das so nicht aufrechtzuerhalten ist.
Frau Buhr, jetzt gibt es weltweit auch immer mehr Menschen, die zum Beispiel über Internetpetitionen mitentscheiden wollen, was die Museen inhaltlich da zeigen. Wie finden Sie das?
Naja, es ist ja nicht so, als würden die Museen jetzt Umfragen machen und sagen, hey, kreuzt doch mal an, was ihr sehen wollt. Das wäre auch wirklich plump und würde so nicht funktionieren. Aber natürlich ist es so, dass es immer mehr Gruppen gibt, also erstmal unter Künstlern und Künstlerinnen, aber auch aktivistische Gruppen, die protestieren dagegen, wenn sie finden, dass ein Museum seinen Auftrag nicht gerecht wird. Und als diesen Auftrag verstehen sie eigentlich ganz zu Recht, zur gesamten Bevölkerung zu sprechen, die da ist. Also es ist ja so, die Museen sind ja entstanden als ein Ergebnis der Französischen Revolution, wo man gesagt hat, es soll nicht der König die ganzen schönen Sachen besitzen, sondern das Volk hat die Sachen. Und wenn das Volk praktisch der Adressat des Museums ist, dann möchten auch beide Geschlechter sich da repräsentiert sehen und so weiter. Das heißt, es gibt einfach immer mal wieder in unserer zeitgenössischen Digitaldemokratie solche Bewegungen, wo Leute protestieren und sagen, so geht's nicht weiter. Und das ist dann so, dass das auch ganz gute Effekte eigentlich macht. Also dass die Museen auch natürlich keine Lust drauf haben, schlechte Presse zu bekommen. Das ist es ja dann eigentlich. Und sich auch allein deswegen schon relativ viel bewegt.
Elke Buhr, Chefredakteurin des Kunstmagazins Monopol über die Mitsprache der Gesellschaft bei der Kunst in den Museen. Und die Diversität, da tut sich gerade ein bisschen was.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.